Ich kann mich nicht mehr hören, ich kann euch nicht mehr hören. Uli Dickmeier ist heute zuständig für den Motivationspodcast von nordbayern.de. Was ist los, Uli?
Es ist einfach der Punkt erreicht, wo man seine Ruhe braucht. Ein bisschen.
Ja. Ne? Flo, kannst du uns noch hören?
Also, dir geht's auch gut. Jetzt ist mal Schluss.
Es ist so, wie wieder der Trainer es vorhin gerade geschildert hat, dass nach dem Spiel gegen Sandhausen, muss man ehrlich eingestehen, dann halt irgendwie ein bisschen die Luft raus war und das hatte nichts mit nicht mehr wollen zu tun. Und so ist es gerade bei mir auch. Ist nicht so, dass ich nicht mehr will, aber ich mache halt nicht mehr.
Sehr schön. Ja, 34 Spieltage haben ihre Spuren hinterlassen. Auch an diesem Ausdauer-Podcast von nordbayern.de. Ich glaube, wir beschließen das Ganze heute mit einem Platzsturm am Ende. Aber vorher machen wir noch 2,5 Stunden lustigsten Podcast-Quatsch von alten weißen Männern. Schalke feiert die Meisterschaft in Nürnberg. Gab es sonst noch irgendwas, über das wir sprechen müssen?
Ich wollte eigentlich prinzipiell heute nur über die Spielvereinigung Bayreuth reden.
Ja, okay.
Können wir das machen?
Ja. Ihr hört Kadepp, den Spielvereinigung, den Oldstadt. Ich habe mich vor kurzem mit Sebastian Böhm drüber unterhalten, dass wir beide nicht wissen, wie man das würdevoll ausspricht, Oldstadt. Aber
Oldstadt.
Oldstadt. Ja. Den Oldstadt-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi, mit mir verbunden Florian Zenger. Hallo. Der sagt schon gar nicht mal Hallo. Doch.
Und Uli Dickmeier. Es ist nur befremdlich, wenn wir eh schon die ganze Zeit quatschen, dass man dann nochmal Hallo sagen muss.
Ja, man begrüßt sich halt auch irgendwann mit Verspätung. Also das hat meine Erziehung mir so gelehrt, dass man
freundlich... Deine Oberpfälzer Erziehung.
Ja. Genau, die Weidner Erziehung. Ja, und Uli Dickmeier, hallo.
Grüß Gott.
Bis gleich, erstmal macht Thomas Korrell hier den Sponsor und dann wird's noch wirrer. Viel Spaß.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Also lass uns über Bayreuth sprechen, Uli. Wie war's? Du hast eine Dienstreise gemacht.
Ja, ich habe ja auch gearbeitet. Ja.
Im Dienstwagen.
Man kann auf nn.de und in der Nürnberger Zeitung und den Nürnberger Nachrichten morgen auch 148 Zeilen dazu nachlesen, wenn man das denn möchte.
Ja. Ja. Du warst mit dem Dienstwagen unterwegs, was ein doppelter Fehler war, weil du A, eine Führerscheinprüfung vorab noch schnell machen musstest, die wir, glaube ich, einmal im Jahr machen müssen und die auch bei mir ansteht bis, ich glaube, heute oder morgen ist der letzte Tag, an dem ich sie
mache. Ja, bei mir war der Mittwoch letzter Termin.
Ja, man kann das auch überziehen, das beruhigt mich. Und du konntest kein Bier trinken?
Nee, weil ich in dem Test gelernt habe, also das habe ich beim ersten Mal falsch angekreuzt. Was ist, wenn auf einem Termin Sie Alkohol angeboten bekommen? Dann war, glaube ich, Antwort A, ich betrinke mich. B, ich trinke nur so viel, dass meine Fahrtüchtigkeit nicht beeinschränkt wird. Und C war, glaube ich, ich lehne konsequent ab. Beim ersten Mal dachte ich noch, B klingt eigentlich sehr plausibel. Aber
okay, dann haben wir aber auf wirklich vielen Dienstreisen mit dem ersten FC Nürnberg schon einiges richtig gemacht. Oder
ja, falsch, auf jeden Fall.
Wie man's
sieht. Ihr müsst einen Dienstreiseführerschein machen.
Warst du bei der legendären Fahrt nach Kaiserslautern dabei, wo man vorher leider bei dem Weinhändler eingekehrt
wir schon vor der Partie eine Weinprobe mit Harald Büttner, Grüße an dieser Stelle, dem Ex-Sportchef von der Nürnberger Zeitung, gemacht haben. Und das war ein wirklich fataler Ausflug, weil Harald Büttner und Hans Böller sich als Weinprobenfest erwiesen haben, während Uli Dingmeier und ich diese Spieler damals nur noch so mit einem Auge verfolgen konnten und irgendwie an Riesling.
Wie ging das aus?
Keine Ahnung.
Wie viel Wein oder wie das Spiel ausging?
Ich meinte den Wein, aber das Spiel ist auch gut.
Der Wein war sehr gut. Wir hatten mehrere Kisten dann im Kofferraum. Ans Spiel kann ich mich aber tatsächlich nicht erinnern, nur dass es da in Kaiserslautern im Presseraum dann, glaube ich, auch Currywurst gab und die hat mich dann so halbwegs gerettet.
Es war auch die Zeit, wo man vorher noch keine Führerscheinprüfungen machen musste.
Ja, genau. Und jetzt müssen wir einmal im Jahr, ja, seitdem wir ständig im Homeoffice rumhängen und keinerlei Dienstreisen mehr und machen mit Dienstwegen, müssen wir jetzt ständig solche Fragen zur unserer Verkehrstüchtigkeit beantworten.
Da lernt man dann, dass man nicht mit Flipflops Auto fahren soll. Und solche,
ja.
Ich finde das immer sehr hilfreich.
Ja. Ja.
Aber es hat natürlich meine Feierlichkeiten bei der Eugstadt dann etwas eingeschränkt.
Ja, bitter eigentlich. Warum bist du denn mit dem Zug gefahren? Das wäre doch viel schöner gewesen. Und die Verbindung nach Bayreuth ist ja jetzt auch nicht die allerschlechteste.
Naja gut, da ich wusste, dass ich gestern auch noch den Artikel schreiben musste, war das dann schon auch so wegen Selbstdisziplinierung. Das war schon okay so.
Okay.
Laura Aber Engel es war, um deine Frage zu beantworten, war ein sehr schöner Ausflug in die sehr schöne Stadt Bayreuth und ein sehr angenehmer Verein. Und aufgestiegen sind sie ja schon am Tag vorher. Insofern war die Spannung ein bisschen raus, weil ja die Bayern-Reserve am Vorabend gegen Wacker Burghausen wirklich zu Hause 0-4 verloren hat und damit schon klar war, dass Bayreuth nicht mehr eingeholt werden kann. Und dann war das Spiel eigentlich ähnlich belanglos wie das heutige. Und das Ganze drumherum war sehr schön.
Ja, ich habe auch mal einen schönen Fußballnachmittag in Bayreuth verbracht vor ein paar Jahren. Und zwar zum BFV-Pokalfinale. Wer auch immer da, ich glaube, das war sogar Bayreuth gegen die Schnüdel. Das war auch nett. Da waren wir mit Kindern und Kegeln.
Wobei ich mit Kindern nicht zum Spiel Bayreuth gegen Schweinfurt gehen würde, ehrlich gesagt.
Joch!
Das ist so wie Millwall gegen West Ham oder so.
Ja, vielleicht war es dann auch, ne? Aber es war auf jeden Fall auch eine vollbesetzte Gästekurve. Deshalb würde ich fast sagen, dass es das war. Gab es dieses Pokalendspiel in den letzten Jahren mal, Flo? Du weißt doch meistens mehr als ich über mein Leben.
Tatsächlich Endspiel.
Ja, bilde ich mir ein. Oh. Aber vielleicht rede ich mich auch nur wieder um Kopf und Kragen. Das ist eine
gute Frage. Es gab doch mit Michael Köllner mal eins war das dann nicht in Bayreuth mit 60 oder so? Kann das?
Ah, war 60.
Aber nicht bei der Spielfang Bayreuth, das war BSC SARS Bayreuth, glaube ich.
Nee. Ich glaube, es war die. Naja, gut. Wir schweifen ab, erstaunlicherweise. Hast du Laura Engelhardt getroffen?
Natürlich.
Ja.
Wir waren auch dann noch am Marktplatz beim Feiern. Die kennt ja da jeden, weil ja da die halbe ehemalige Club U21 spielt inzwischen.
Okay.
Und hat dann auch jetzt gerade schon mal gesehen, schöne Selfies. Eins ist übrigens von mir gepostet. Also ein Foto, das ich gemacht habe mit Steffen Eder und Patrick Weimar und Ivan Knesewitsch und wie sie alle heißen.
Ja, also es war im Mai 2018, habe ich gerade recherchiert. Und der Fanblock ist der Gästeblock ist in grün-weiß getaucht, deshalb müsste das schon.
Im wann? Im?
Im Mai 2018.
Im Mai 2018?
Das war der erste Fußballausflug meiner Tochter und unseres Freundes Hugo, der heute auch wieder im Stadion war.
Hat Hugo schon den Sieg gesehen?
Hugo hat noch keinen Sieg gesehen, nee. Und jetzt wollen wir mal hoffen, dass sich das bald ändert. Weil nicht, dass er noch abspringt und wieder zurück zur Spielvereinigung Bayreuth will. Ja, es war tatsächlich das Spiel gegen Schweinfurt. Wir haben auch Polizeieinsätze erlebt, aber das hat die damals 2,5-Jährigen nicht so wirklich beeindruckt. Die haben keine Angst vor so Fußball-Zigarettenbüschle, wie wir ja auch. Ja, wie kommen wir jetzt da wieder zum großen Fußball?
Naja, Aufstiege, Parallelen sind ja durchaus da.
Ja. Wie war's denn heute? Platzsturm von uns angekündigt.
Und direkt in die
sehr zur Freude der Stadt Nürnberg.
Sehr zur Freude der Stadt Nürnberg, die jetzt den neuen Rasen, wie wir erfahren haben, nicht bezahlen muss, sondern weil werden Platzsturm kaputt gemacht, der Club. Das ist.
Ja, wir sind jetzt wirklich gerade noch Fans beim Rausgehen entgegengekommen mit irgendwelchen Rasenstücken in der Hand.
Mhm. Habt ihr euch was mitgenommen?
Was macht man denn damit dann? Ja, eine Flasche Cola.
Darf man auch nicht, ne? Oder man muss die leere Flasche zurück.
Aber da ich heute mit dem Fahrrad zum Stadion gefahren bin, musste ich unterwegs unbedingt was Trinkbares dabei haben.
Okay. Wie sahst du aus, als du am Stadion angekommen bist?
eigentlich entspannt.
So wie damals oder?
Nee, heute war es ja ungefähr gefühlt 18 Grad kälter, aber ja. Ich bin langsam gefahren. Okay.
Okay. Hast du was mitgenommen, Flo? Vielleicht eine Erkenntnis sogar?
Die Erkenntnis, dass Robert Klaus sich nicht auf zu erwartende Fragen vorbereitet.
Ja. Weil du welche gestellt hast?
Ja, weil er mir versprochen hatte, er hätte nach dem 34. Spieltag ein Materia-Lied für mich.
Ach, okay.
Er reicht es am Dienstag nach, da musst du also dann nachfragen, wenn du in der Presserunde bist.
Okay, da kann ich ihm gleich mal erklären, dass mir da musikalisch inzwischen auch schon Schüttle weiter sein kann, aber das mache ich. Ich treffe mich am Dienstag mit ihm, gemeinsam mit anderen Journalisten von anderen Zeitungen, zu einem kleinen Abschlussgespräch. Was soll ich Ihnen noch alles fragen? Was habt ihr euch heute verkniffen in der PK, weil ihr um dieses Treffen gewusst habt?
Eigentlich alles besprochen.
Alles besprochen.
Ja. Er hat eigentlich auch echt viel schon angesprochen im Vorgriff auf die Analyse, ne? Dass also das Spiel im Kleinen auch nochmal gezeigt habe, dass man im Großen für Probleme dann doch hatte. Und das finde ich dann auch ganz passend, ne? Weil also er hat dann auch angesprochen, dass halt vorne offensiv.
Ja, sehr cool, dass er diesmal einfach gar keinen Stürmer aufgestellt hat, sondern nur Mittelfeld und Abwehrspieler.
Ja, Lukas Schleimer ist schon, also kann man schon als Stürmer bezeichnen in seiner Zeit beim FCN, ja doch meistens Stürmer halt in der zweiten Liga, nicht so oft.
Ja, aber
hat ja auch ein Tor gemacht.
Ja, wo ich tatsächlich mir gedacht habe, dass Ralf Fährmann den so halb absichtlich reingelassen hat. So wirkte es, der war nicht ganz unhaltbar.
So wie die sich dann nach dem 2-1 gefreut haben,
ja,
dass das Absicht war.
Ja, deshalb dachte ich mir dann auch. Also.
Ja, schon ein bisschen ärgerlich, ne? Also denen hätte das 1:1 genauso gereicht.
Ja.
Und es wäre halt schon irgendwie. Man wäre halt Sechster gewesen, ne? Ich habe es jetzt in der PK gerade vorhin nochmal angesprochen, Saisonziel 5 bis 8, jetzt ist es halt 8 geworden, ja. Kann man sagen, okay, prima, super, aber ja, ich weiß ja, das ist alles wurscht, aber...
Mir ist es überhaupt nicht alles wurscht, ich will bloß das Ganze positiv
betrachten. Man muss ja trotzdem die Saison als Gesamtkonstrukt sehen, man kann ja nicht sagen, also wir hören ja jetzt dann alle nach 20 Minuten auf einfach mit unserem
Podcast. Ja, da bin ich mir heute gar nicht so sicher.
Ja, das stimmt. Aber man hat halt trotzdem aus den letzten 8 Spielen einen Sieg geholt. Ne? Das ist halt, man kann sich das halt immer so zurechtbiegen. Klar, interessiert es, haben wir letztes Mal schon drüber geredet, interessiert es jetzt in 8 Wochen keinen mehr. Aber man kann halt auch nicht immer nur die guten Phasen in Himmel hochheben und solche Phasen dann halt, die ignorieren wir dann, weil ging ja um nichts mehr, war ja wurscht. Ich finde trotzdem, dass die Saison jetzt dann die letzten Wochen halt eher unschön ausgeklungen ist. Eine gute Saison wurde so zu einer okayen Saison. Benennen.
Habe ich heute tatsächlich auch mal verwendet, die Formulierung. Nur Erzgebirge Aue hat in diesen letzten 8 Spielen weniger Punkte als der erste FC Nürnberg gesammelt, haben die zumindest bei Sky behauptet.
Ich hätte jetzt Dresden gesagt, aber...
Ja, wahrscheinlich war es Dresden, keine Ahnung. Aue, Dresden, Sandhausen,
Thüringen.
Alles
Sachsen-Anhalt. Ja,
ja. Ja, genau. Ja, Flo? Was wolltest du noch
ergänzen? Mein Problem so ein bisschen ist, dass ich sage, naja, letztlich sollte man die Bewertung jetzt nicht davon abhängig machen, ob Terodde das Tor macht oder nicht. Also mir wären die letzten Spiele dann oder die letzten 8 Spiele auch bei einem Unentschieden zu wenig gewesen. Selbst wenn man dann Sechster wird, das schaut halt dann besser aus. Aber für die letztliche Betrachtung ist es erstmal wurscht. Also ob du Sechster oder Achter wirst, wenn du in den letzten 8 Spielen halt einfach nur einen Sieg holst, dann ist es auch dann auch egal. Klar könnte man dann sagen, naja gut, aber unentschieden gegen St. Pauli und in Bremen und gegen Schalke, das hätte man dann alles sagen können. Aber es ändert ja dann letztlich nichts dran, dass man halt am Ende, ob man 8 oder 9 Punkte weg ist vom Dritten, ist dann auch schon wurscht.
Ja. Also ihr fandet die Saison demnach scheiße, wenn ich das jetzt...
Okay, so wie es der Oli gesagt. Okay.
Naja, dann
phasenweise ein bisschen mehr als okay und insgesamt genau. Phasenweise auch weniger als okay.
Ja, aber trotzdem...
So würde ich das unterschreiben.
Ja. Klingt das schon wieder so negativ hier in der...
Na, das klingt halt objektiv.
Das sind halt also, die Ansprüche.
Objektiv. Ja. Aber dass diese Ansprüche überhaupt wieder existieren, ist ja schon eine Errungenschaft dieser Mannschaft in dieser Saison. Das ist vor einem Jahr hätten wir doch über diese Tabellensituation ganz aber anders gesprochen.
Ich weiß aber nicht, ob man die Saison von vor zwei Jahren jetzt wirklich so als Messlatte nehmen sollte. Also schlechter ging es ja nicht, dass man das.
Ja, vor einem Jahr auch, meine ich.
Ja. Wenn man jetzt mal von dem Katastrophenjahr ausgeht, dass man da noch nur besser werden konnte, eigentlich, das andere Extrem war ja Abstieg gewesen. Und insofern ist ja, da haben wir ja gesagt, die Aufwärtstendenz ist schon da und ich sehe es ja insgesamt positiv, aber ich sehe es halt jetzt auch nicht so hammermäßig überragend, wie es phasenweise dann jetzt dargestellt wurde. Der Club hat in der Saison Spaß gemacht, es gab wirklich Spiele, an die man sich gerne erinnert, ja. Aber es gab schon auch Spiele, an die man sich wirklich mit Grausen erinnert, die waren halt auch zuhauf da und unterm Strich war es dann halt einfach eine Verbesserung zum letzten Jahr. Letztes Jahr waren wir 11., jetzt ist man 8. Flo, wir haben darüber geredet, glaube ich, 7 Punkte mehr als
letztes Jahr. 7 Punkte mehr sind. Ja,
also das ist eine Fortentwicklung, das kann man sicherlich sagen. Aber es ist jetzt auch kein Quantensprung, darf man das sagen, ne? Weil ein Quantensprung eigentlich was ganz Kleines ist, habe ich mal gelernt. Ne? Aber
ehrlich,
ja. Es ist kein Meilenstein in der Entwicklung jetzt.
Naja, man muss Entwicklung immer in Meilensteinen
verstehen. Ich kann auch graduell sein.
Ich sage ja nicht, dass es muss, aber es ist halt so. Also ich habe ja nicht gesagt, dass ich jetzt erwartet habe vom Club, dass er in der Saison Vierter wird und bis zum 32. oder 30. Spieltag um Aufstieg mitspielt. Das hat ja keiner erwartet. Ja. Und das Saisonziel hat der Trainer auch nochmal, darauf hingewiesen, dass man ja das Saisonziel erreicht hat mit Platz 8, aber er hat auch gesagt, natürlich wäre es ihm lieber gewesen, wenn man wenigstens vielleicht Sechster geworden wäre, schaut halt besser aus. Klar, interessiert im Endeffekt kann mir
auch. Ja, war ja dann auch so, dass es durchaus so kommuniziert worden ist, dass also auf Florian Hübner nach dem Spiel gemeint hat, ja, also wir wussten dann kurz nicht so genau, ob jetzt das Unentschieden reicht für oder ob wir noch ein Tor brauchen. Und ich glaube, genau das war dann auch der Grund, warum das Tor hinten dann gleich fällt, weil sie halt dann ein bisschen wild und unorganisiert dann sind. Also sagen sie auch selber, da haben wir dann wild verteidigt, aber.
Ja.
Oder gar nicht.
Oder halt gar nicht. Ja. Einmal, wenn Hübner nicht bei Terodde steht, macht er sofort die Bude. Das ist halt auch bezeichnend.
Ja, stattdessen war der Lukas Schleimer. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so ganz für eine coole Ordnung spricht. Aber wollen wir wirklich über dieses Spiel noch sprechen oder machen wir es heute?
Das Tor kann man schon nochmal erwähnen, das 1-0. Also.
Ja.
So ganz objektiv betrachtet.
Nach einer kleinen Nürnberger Drangphase und dann, glaube ich, mehrere Hereingaben von Johannes Geis, die allesamt abgewehrt wurden und eine landet dann halt irgendwie bei den Schalkern, die etwas weiter vorne postiert sind. Und dann schießt Rodrigo Salazar aus 58 Metern.
58 haben sie gemessen.
Ja, haben sie gemessen. Und trifft gegen Karl Klaus, der Arme, der heute mal Christian Martinja auch in der zweiten Liga vertreten durfte.
Schönes der hat ja immer Pech, wenn er mal spielen darf, ne?
Ja.
Einmal Testspiel Ingolstadt.
Jetzt dann Elfmeterschießen gegen den HSV.
Ja.
Und jetzt halt,
dieses Ding. Aber sieht man auch selten, dass der dann wirklich ohne den Boden nochmal zu berühren ins Tor fliegt.
Bombastisch.
Also, ja, ziemlich beeindruckend. Ja, und sonst die Formation. Ich habe sehr lange drüber nachgedacht, was das jetzt für eine ist vor dieser Dreierkette. Ich habe es wie immer nicht.
Also ich hatte es notiert als so ein 3-3-2-2, aber die
DFL. Das war schon sehr fließend, ne? Da ist
ja, dann, genau. Ja. Die DFL hat es ein bisschen anders notiert. Die hat es als so ein 3-1-1-1-2, also es war alles wild.
Ja.
Aber es war letztlich war es eine Dreierkette, in der Handwerker auch als linker Innenverteidiger ein Stückchen weiter vorne gespielt hat. Dumann und
Valentini
waren die Flügelverteidiger davor.
Von denen dann auch wieder einer immer weiter vorne gespielt hat als der andere. Ja. Also das war Asymmetrie, ich höre dir trapsen.
Ja. Übrigens war Luana, apropos Valentini, Luana war heute im Stadion. Grüße. Aha. Auch nochmal auf diesem Weg. Ja.
Ja. Mit Pizza oder, ja, das ist ein, zu, selbst für meine Verhältnisse zu schlechter Gag. Ja, okay.
Ja. Und da, also, um es abzuschließen, Geist zentral als Sechser, ja, auf jeden Fall. Und dann halt phasenweise Tempelmann eher daneben, teilweise Tempelmann und Kraus davor, teilweise dann Kraus nochmal eine Station weiter vorne, fast schon neben Möller-Daly und Schleimer. Und dann Möller-Daly teilweise dann auch nach links rausgerückt und Dumann teilweise mit Handwerker überlappt. Und es war sehr fluide und ja, es war im Prinzip schon richtig so, weil man natürlich, um die Pressekonferenz vor dem Spiel aufzugreifen, natürlich versucht hat, die Flanken zu verhindern. Und das schaffst du halt, wenn du die mit den Flügelverteidigern früher stellst, schaffst du das halt eher. Also es hat schon Sinn, das war schon sinnvoll. Aber ich glaube, man muss es jetzt auch nicht überanalysieren, was ich jetzt eh schon getan habe.
Ja, ich bin schon wieder abgeschwiffen in meinen Gedanken. Was war das für eine Frage in der PK vor dem Spiel, als du dich beim Prozentrechner die ich tatsächlich nicht mitbekommen habe? Also es ist anscheinend wirklich so, dass mein Hirn so einen Zengerschalter hat. Und da halt immer nur für...
So wie meine Schüler, alles gut.
Für 4 Sekunden aufmerksam sein kann, aber dann nach 4 Sekunden Zänger schaue ich dann Vögeln hinterher.
Ich hatte den Anteil der Kopfballtore falsch berechnet. Also okay. Schalke hat 17 von 70, jetzt sind 17 von 72 Toren mit dem Kopf erzielt und ja, ich habe halt 35% draus gemacht, weil ich kam direkt aus der Abi-Prüfung in die PK, das heißt, ich hatte nichts Gescheites vorbereitet und habe dann schnell so noch berechnet und habe halt 17 durch 64 gerechnet, weil das die Toranzahl von Werder war oder so. Also irgendwas habe ich nebenbei noch gemacht und dann.
Da muss man halt auch schon mal Prioritäten setzen. Entweder mache ich Abi-Prüfungen oder ich bereite mich auf eine PK vor. Ne?
Also, genau.
Ja. Alles geht halt nicht.
Da bröckelt das Denkmal Zinger.
Ja, unvorbereitet ist immer scheiße.
Ja, aber dir wurde ja auch auf Twitter der Rat gegeben, dich da an mir zu orientieren, weil unvorbereitet kann keiner besser als ich. Gab es das Cordon Bleu schon jetzt bei dir in der Klasse? Es scheint
nee, ja. Am Mittwoch.
Am Mittwoch gibt's tatsächlich Cordon Bleu.
Ja.
Aber ihr bestellt gar nicht, sondern ihr bratet selbst.
Nee, Nadine macht das natürlich selber. Also das die Schülerin gibt noch mal alles und brät für den ganzen Kurs Cordon Bleus, wer möchte, inklusive veganer und vegetarischer Ersatzprodukte.
Das ist sehr schön. Und wann esst ihr das dann? Also in welcher
Stunde? Im Unterricht, am Montag in der Früh.
Okay.
Also, es gibt halt Cordon Bleu zum Frühstück.
Also die vegane Variante von Cordon Bleu würde mich auch mal interessieren, weil Käse geht nicht, Fleisch geht nicht. Ich weiß gar nicht, ob aus Panade hergestellt wird, aber vermutlich ist das auch böse.
Ja.
Panade?
Ich bin auch gespannt.
Panade ist
Ei Mehl. Mit dabei.
Ei. Ei kommt vom Huhn, das ist böse.
Ja.
Okay. Ja. Vielleicht kannst aber du gibt's
bestimmt Ersatz.
Fotos twittern oder in die WhatsApp-Gruppe. Auch nicht.
Fotos aus der Schule. Nein.
Darf man nicht?
Nee, brauche ich Datenschutzerklärungen von den Schülern.
Naja.
Oder du sollst ja das Cordon Bleu fotografieren und nicht die Schüler.
Ja.
Ja, das Cordon Bleu kann ich twittern.
Mach halt so einen Balken über die Panade.
Das Cordon Bleu braucht keine Datenschutzerklärung unterschreiben.
Meine Freunde David, Markus und Jörg waren ja heute im Bienenheim Vorspiel. Ja. Sie haben eine 2- vergeben. Das Gyros sei ja so.
Besser als das Spiel.
Also ich habe, glaube ich, kein 2- vergeben heute.
Echt?
Nee. Doch, Schleimer. Ja.
Ja, war das Spiel so schlecht? Ich fand's.
Ja,
aber es war aber halt auch nicht gut. Also es war halt so, was die Welt eigentlich nicht braucht. Man schaut sich's halt an, weil man gerade nichts anderes zu tun hat, aber man hätte jetzt auch nichts versäumt, wenn man es nicht gesehen hat.
Ja, ich habe mit dem Andi Grüße schon drüber geredet. Er war der Meinung, dass es ein Trockenkick war. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber es war halt Sommerfußball und es war insgesamt, glaube ich, ein durchschnittliches Zweitligaspiel, das vor der Pause deutlich drunter war und nach der Pause aber schon drüber.
Ja.
Also vor der Pause war es.
Gab doch einige Torraumszenen. Ja.
Ja.
Aber ich muss gestehen, dass ich parallel auch versucht habe, dem Hamburger Sportverein beim Scheitern zuzusehen.
Es ist dir nicht gelungen.
Es ist mir nicht gelungen, aber es war durchaus knapp, auch nach diesem 3:2 dann nochmal. Also auf diese Relegationsspiele freue ich mich zwischen dem HSV und der Hertha.
Für wen sollen wir denn da jetzt sein, bitte?
Ja, das ist eigentlich, ich glaube, da setzt man sich wirklich nur hin und betrachtet und hofft, dieses ganze Ding verlieren. Als Kunstwerk. Ja, genau. Was bei den beiden Mannschaften auch passieren könnte, dass halt wirklich dann beide nächstes Jahr zweite Liga spielen müssen, weil wegen Unvermögen oder sowas. Zweite Liga dann mit 19 Mannschaften nächstes Jahr. Und Dresden gegen Kaiserslautern auch noch so. Also diese Entscheidungsspiele in diesem Jahr, großartig.
Ja. Da kommt ja noch mehr, ne? Das ist
was kommt denn noch?
Ja, BFC Dynamo gegen wahrscheinlich gegen Oldenburg, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist auch noch eins. Also das ist jetzt nicht so hoch, nicht ganz so hochklassig, aber BFC Dynamo ist ja dann doch sowas, wo man auch gerne scheitern sieht.
Ja.
Wenn ihr alles ganz scheitern seht.
Ja, den ja. BFC Dynamo schon besonders
ja.
gerne Nazi. Und
dann schauen wir mal, wie die Relegationsspiele für die Regionalliga Bayern aussehen, ob Fürth da dabei ist oder nicht. Elterstadt ist ja sicher dabei.
Sie können noch direkt absteigen, diese zweite, vierte Mannschaft, was dem Kollegen Michael Fischer dann eine grandiose Vorlage gäbe für einen Artikel, weil dann die erste, die zweite, die U19, die erste
und die Frauenmannschaft
und dadurch auch die zweite Frauenmannschaft abgestiegen werden in dieser Saison.
Der soll mal lieber schreiben, was es beim Metzger gibt nächste Woche in Fürth.
Ja, Grüße an Dieter Schatzschneider. Ja.
Den sollten wir mal in den Podcast einladen, vielleicht den Dieter Schatzschneider, wenn er sich mit Metzgereiprodukten so auskennt.
Erstaunlich, wie es Hannover 96 schafft, ein unbeliebter Verein zu sein und dann nochmal unbeliebter zu werden, Woche für Woche. Also ja, mein Jablonski der Woche, der Schatzschneider Dieter.
Dieter Schatzschneider. Ja. Aber es hat schon einen gewissen Unterhaltungswert, also das muss man schon auch sagen. Man darf ihn halt nicht ernst nehmen, aber er ist ja auch schon abgemahnt worden, weil er einen eigenen Trainer kritisiert wurde. Hat. Also.
Ja, ja. Ich glaube, man darf auch Martin Kind nicht ernst nehmen, was ja ganz gut ist für alle außerhalb Hannovers, aber trotzdem, schon, naja. Hannover 6.
Und Stefan Leitl geht dahin. Es ist,
ja, und Ricotta. Und wer weiß, wer noch alles.
Ja.
Wahrscheinlich wechselt auch Tom Kraus noch.
Nein, ganz sicher nicht.
Habe ich vorhin gefragt in der PK, wo er hingeht. Das kann er noch nicht sagen. Da habe ich gesagt, Bundesliga, ja, das kann er sagen, Bundesliga. Also er steigt definitiv.
Und dann hat er ganz lang mit Rufen Schröder gesprochen. Also vielleicht geht er nach. Nein, ich weiß es nicht.
Schalke 04, naja. Das wäre ein okayer Wechsel. Er hat geweint, Tom Kraus, nach seiner Auswechslung.
Er hat sich sogar bei uns dann noch verabschiedet, richtig emotional, mit Handschlag. Und ich glaube, Flo, dich hat er sogar umarmt, glaube ich. Ne?
Ja.
Ich glaub, er wusste nicht, wer du bist irgendwie. Er hat gedacht, der steht da so hilflos rum, den umarme ich jetzt mal. Aber der ein netter, gut erzogener junger Mann, muss man schon auch mal anerkennen, ne?
Der Zenger hat doch kürzlich diesen riesen Fehler im Prozentrechnen gemacht, den umarme ich jetzt einmal. Ja, sehr netter Mensch. Glaubt mir gar nicht, dass der von Red Bull kommt, aber trifft ja auch Robert Klaus auch zu. Also,
dass er netter Mensch ist oder dass er von Red Bull kommt?
Beides.
Okay.
Ja. Du glaubst eins nicht, oder?
Doch, alles.
Doch. Ja. Was machen wir noch? Wir wollten auf die Saison zurückblicken in 3 Spielen und 3 Spielern, die prägend waren.
Habt ihr euch schon vorhin zum Flug gesagt, das Problem ist, dass wir wahrscheinlich halt alle bei denselben Kandidaten rauskommen.
Da bin ich mir nicht so sicher. Also dann fang mal an. Ich habe bei den Spielen das Heimspiel gegen Hansa Rostock. Hat das von euch noch jemand?
Wegen Hanno?
Wegen Lukas Schleimer, wegen gegen Erik Schuranov und der Erkenntnis, dass man auch schlechtere Spiele gewinnen kann in dieser Saison. Deshalb habe ich mir dieses als wichtig, als Meilenstein oder Quantensprung in dieser Saison aufgeschrieben. Ihr habt's beide nicht.
Nö.
Siehst du?
So lang zurückdenken kann ich gar nicht.
Ja, ich fand, das war ein prägendes Spiel diese Saison, auch weil ich da in der Nordkurve war und die Stimmung dann doch ausgelassen fröhlich war nach diesem doch eher überraschenden 1-0 und dann emotional natürlich, als Hanno Behrens nochmal seine Ehrenrunde drehen durfte. Was wäre euer erstes Spiel gewesen in dieser Saison, das irgendwie herausgestochen ist?
Ja, eigentlich schon das auf einer Ebene ehrlich Darmstadt und HSV, die Heimsiege, weil das so wirklich so emotionale Fußballspiele waren, wo die Begeisterung dann auch spürbar war. Und das eben diese Phasen genau waren, wo der Club in der Saison wirklich, wirklich Spaß gemacht hat. Ist jetzt nicht sehr einfallsreich, aber das sind ja die Spiele, in die ich mich an ein paar Jahren noch erinnern kann.
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Meintest du jetzt erste im Sinne von chronologisch oder im Sinne von
ja,
das im Sinne, Wichtigste?
Nee, im Sinne von chronologisch eigentlich, weil ich gehe ja auch chronologisch vor mit Rostock als dem ersten Spiel, das ich für wichtig erachte.
Ja, dann ist es bei mir das 2-0 von Darmstadt, also die erste Saisonniederlage.
Ja, die habe ich tatsächlich auch. Die darfst du begründen, warum war das prägend?
Ja, weil das so ein bisschen der Bruch war, weil man beim Pokalspiel davor, das man verloren hat, da kann man ja immer noch sagen, man hat es nicht verloren, weil es ein Unentschieden war.
Ja.
Und es war aber so wirklich so ab dem Moment.
Und ich sage, ja, es ist spät.
Du hast das ganze Jahr lang
20:09
und in der letzten Folge stimmst du mir zu, endlich.
Wirklich, oh Gott, jetzt machen wir dann Schluss. Ja. Bring den Satz noch zu Ende und dann hören wir auf.
Weil es danach mit diesem Wechselspiel auch losgeht, mit Sieg, Niederlage, da beginnt so die Wechselhaftigkeit so ein bisschen. Bis dahin ist man ja ungeschlagen und ist voll drin. Also es war so das erste Mal, dass man halt verloren hat. Das ist einfach schon auch bezeichnet. Und man hat auch gesehen, dann letztlich, jetzt hat es für Darmstadt ja nicht ganz gereicht, man hat dann halt auch so das erste Mal gesehen, ne?
Ah, Grüße an Kerim.
Dass es nicht reichen könnte.
Ja.
Oder warum es nicht reichen könnte.
Ja, ging mir genauso und es war ja ein gutes Spiel vom Club, von einem müden Club, aber da hat man auch das erste Mal so richtig dann diese fehlende Effizienz in der Offensive vielleicht wahrnehmen können. Also konnte man wahrscheinlich vorher auch schon, aber ich glaube, das war eine für kurz nach dem Pokalspiel gute Leistung und halt vorne keiner, der knipst.
Ha, jetzt brichst du aber auf allen Ebenen ein, oder?
Ja,
ich sage ja, es ist spät. Und mein drittes Spiel wäre Dynamo Dresden zu Hause gewesen. Das ist, glaube ich, auch wenn ich danach noch Zuversicht verbreitet habe, das war das schon auch so ein Aufstieg, klappt wahrscheinlich doch nicht Zeitpunkt. Wenn man dieses Spiel nicht gewinnen kann.
Ja, bei mir wäre das 1-4 in Karlsruhe. Das nächste.
Okay, weil
danach kam die Umstellung, danach kam so der Lauf rein, wenn du dann danach auch mal guckst, ne, da hast du dann, du hast auch 5 Siege aus den nächsten 7 Spielen, das ist dazu dann ein Unentschieden noch, das eben jenes Unentschieden gegen Dresden und die Niederlage in Heidenheim. Also wenn du den Teil nimmst, die Phase der Saison, das war so, danach kam die Umstellung auf das 4-2-3-1. Man hat dann gemerkt, ne, wie man mit der Mannschaft vielleicht auch spielen muss, damit offensiv ein bisschen was funktioniert. Und das war dann eigentlich so die Phase, da fällt ja auch das 2-1 gegen HSV mit rein und ein 3-0 in Hannover. Also das ist so die große Phase letztlich, die dann dadurch eingeleitet wurde, dass man halt verloren hat. Vielleicht kann man auch das kompakt nehmen und das 1-9 aus beiden Spielen nehmen und sagen,
ja,
da hat dann nochmal Klick gemacht.
Ja. Uli? Ja, du hast dich gar nicht vorbereitet.
Doch.
Ja.
Ja, der Flo ist meine Argumentation gerade schon vorweggenommen. Das wäre jetzt auch so mein Spiel gewesen, wo ich sage, okay. Da war dann so der Schalter umgelegt in diese wirklich schönste Saisonphase eigentlich, wo man dann ja wirklich mal auch oben ran schnuppern durfte.
Ja.
Das wäre für mich schon auch. Also wie gesagt, das Ingolstadt-Spiel bleibt natürlich auf andere Art und Weise irgendwie denkwürdig. Also man muss sich das schon auch mal geben, ne? Gegen Ingolstadt kein Tor geschossen, 5 gekriegt insgesamt.
Ja.
Also das ist
schon. 12 gekriegt.
Wenn du das noch dazu zählen möchtest.
Ja.
Das ist schon irgendwie auch paradox. Also irgendwie.
Ja, deshalb sage ich ja.
Kannst du sagen, du bist an Ingolstadt und Aue gescheitert irgendwie im Aufstiegsrennen oder?
Ja, und Dresden. Also an den 3 Absteigern.
Ja.
Ja.
2. Ja. Obwohl,
ja.
Nee.
Ja.
Dings hat ja Dirk Schuster. Vergiss es.
Ja.
Lauter eben. Steigt auch.
Glaube ich auch. Tatsächlich.
Schon wieder verdrängt.
3 Spieler, die euch aufgefallen sind. Ich würde ungern schon wieder anfangen, aber ich könnte. Oder die prägend waren für dieses Fußballjahr, dieses Gute.
Ja, ich glaube auf jeden Fall, für mich so ein bisschen der Spieler der Saison mit ist Lino Tempelmann. Weil man den am Anfang ja gar nicht so wirklich auf der Rechnung hatte und sich so nach den ersten in der Vorbereitung war ja auch ein wenig angeschlagen war, was ich so gefragt hat, naja, bringt uns der jetzt weiter? Und ich finde, er hat uns weitergebracht. Also ich fand auch heute einer, der bis zu seiner Verletzung leider musste heute angeschlagen raus, also könnte eine Bänderverletzung sein, war der Trainer auch sehr sauer irgendwie, weil er noch, ich schweife jetzt kurz mal ab, aber weil er auch den Schiedsrichter irgendwie da mehrmals darauf hingewiesen hätte, er möge doch seine Spieler schützen und er hat es nicht getan und beim dritten Foul war dann halt ein Opfer zu beklagen. Aber wie gesagt, Tempelmann für mich schon so ein bisschen der Spieler, der mit am auffälligsten war in der Saison. Ansonsten gab es immer so Spiele mit guten Phasen, aber wirklich so die richtige Konstanz war jetzt bei den wenigsten da. Ich meine, Mats Möller-Deli, haben wir auch schon drüber geredet, halt trotzdem der Spieler, der den Unterschied machen kann, wobei ich jetzt finde, dass er am Schluss jetzt auch irgendwie überspielt war und auch nicht mehr ganz so effektiv. Und dann muss man trotzdem auch mal sagen, dass Chris Martin ja eine gute Saison gespielt hat. Das, auch wenn das eine Spiel da mit den 4 Ecken vielleicht so zum übers Bett hängen war, aber insgesamt fand ich, hat er schon eine sehr stabile Saison gespielt. Muss man
okay.
In der Gesamtheit betonen.
Flo, deine 3?
Also du hast ja prägend gesagt, ne?
Ja. Oder ja, halt irgendwie, also
irgendwie,
ja.
Also ich habe ein bisschen geschummelt, weil ich habe nämlich einen Spieler genommen, der genau ein Spiel gemacht hat für einen Club.
Okay, gut.
Nämlich Robin Hack.
Okay.
An dem man dann nämlich sieht, dass dieses wir gehen aus Nürnberg weg, um unbedingt Bundesliga zu spielen, vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Er hat in 30 Spielen kein Tor gemacht, ist abgestiegen.
Aber gestern beinahe.
Media Bielefeld. Ja,
am
beinahe,
Samstag
aber halt,
beinahe. Ja. Ja. Ja.
Und da sieht man dann auch, ja, man soll vielleicht dann doch eben nicht zu früh zu viel wollen. Und das ist, glaube ich, als Lehrbeispiel für die Leute im Kader gar nicht so schlecht.
Mhm.
Also das wäre meine ein bisschen durch die Hintertür.
Wenn er auf seinen Kontoauszug schaut, wird er trotzdem sagen, alles richtig.
Ja, wirklich.
Jetzt bin ich mir auch nicht so sicher.
Nächste Saison auch noch, wenn er jetzt dann zweite Liga mit Bielefeld spielt.
Also aber das ist ja genau die Frage. Hätte Robin Hack noch in diesen Jahrgang gepasst, eigentlich des ersten FC Nürnberg? Also wäre Robin Hack ein Mehrwert.
Ich meine, er ist natürlich kein Vollstrecker, aber ich glaube schon, dass so der Speed und dann auch gerade in den Phasen, man hat ja dann doch, also im 4-4-2 mit Drachenviereck sicherlich
ja,
nicht.
Ich meine ja auch eher ob der Mentalität, also das ist ja,
ja,
weiß ich ja, also wer nach Bielefeld wechselt, das ist ja so, als würdest du von Union Berlin zu Hoffenheim gehen oder sowas. Grüße
an was Fischer. Nie vorkommt.
Brömmel. Ja. Ja. Ja, okay.
Ja.
Ja, gut, Mentalität ist vielleicht auch.
Kannst da nach Hannover gehen, ne?
Ja, genau. Ja, sonst noch 2 mehr oder decken die sich mit dem Dickmeier?
Nee, also ich würde dann tatsächlich Thailand Duman noch rausnehmen, weil er für mich, also da gilt Ähnliches wie für Lino Tempelmann, ne? Auch wenn ich vor der Saison schon gesagt habe, da kommt ein Bombenspieler. Es ist dann immer schön, wenn die Einschätzung, die rein oder fast rein datenbasiert ist, dann tatsächlich zutrifft. Da freue ich mich dann doch, dass es nicht so ganz Quatsch ist, was ich da mache. Weil er für mich dann doch, er hat ja einen ordentlichen Sprung machen müssen, das darf man ja nicht vergessen. Ne? Er kam aus der Regionalliga und hat 30 Spiele gemacht in der Saison. War dann doch eigentlich auch durchaus belebendes Element. Teilweise hat man auch gemerkt, wenn er nicht auf dem Platz stand, hat was gefehlt. Also von daher, das ist tatsächlich so der, ja, den ich auch prägend fand. Und den anderen, den ich, ja, halt letztlich, weil er dann am Ende der Einzige war, der in jedem Spiel auf dem Platz stand, nimmt man halt Tim Hamberger schon noch dazu, finde ich, weil er eben prägend für die Mannschaft auch ist. Also auch so seine Entscheidung dann da zu bleiben, würde ich sagen, ist dann doch so ein bisschen symbolisch für die Mannschaft, ne? Dass man sagt, ja, da sind jetzt, die haben sich jetzt gefunden, bleiben dann auch noch länger, reicht aber halt vielleicht auch noch nicht und ist so ein bisschen auch der Gegenpol zu Robin Hack zu sagen, ja. Da sieht jemand es vielleicht besser noch nicht zu gehen, weil ich brauche noch ein wenig.
Ja, okay. Thailand Duman habe ich auch. Tatsächlich, weil ich finde, dass er so eine neue, abseits der sportlichen Qualitäten, so eine neue Haltung in die Mannschaft gebracht hat. Dieses ist mir egal, wer die anderen sind. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass ich diese Grafik von Skyper in der Küche habe und jeden Tag sehe, als er Edgar Pripp beschimpft, der am Boden sitzt. Aber ich glaube, das war schon auch was dieser Mannschaft in den letzten Jahren ein bisschen abgegangen ist. Dieses ist mir egal.
Hast du eigentlich gesehen, ob die Spieler alle von so, weil vom Stil her waren die Grafiken
ja,
alle
von Skyper. Da habe ich tatsächlich auch überlegt. Wird er uns vielleicht auf Twitter beantworten. Ja. Also deshalb hatte ich auch Duman. Ich habe natürlich Nikola Dovedan.
Weil wir auch nicht wissen, wo er hingeht.
Ja, bestimmt auch erste Liga Österreich oder so. Aber
er hat letztens in einem Interview gesagt, wenn Salzburg anruft, dann geht er schon ran. Also.
Okay, ja, gut. Nächste Legende zerstört. Weil ich finde, tatsächlich bei Dovedan hat man so, sieht man auch die Arbeit eines Trainers, dass der nach zwei nicht ganz so geilen Jahren dann doch zumindest andeuten konnte, dass er einer der besseren Zweitligaspieler sein könnte. Ja, deshalb habe ich den gewählt. Und Manuel Schäffler habe ich noch.
Weil
das, glaube ich, auch einer ist, der wichtig war fürs Mannschaftsgefüge. Schon allein deshalb, weil er kein Maul gemacht hat, als er nur noch auf der Bank saß, als der große Routinier, der schon viele Zweitligatore für Wien Wiesbaden geschossen hat. Sondern sich da zumindest nach außen hin gefügt hat, genauso wie jetzt am Ende Enrico Valentini und Johannes Geis, die nicht mehr ganz so oft gespielt haben wie am Anfang. Das, glaube ich, ist schon auch ein Zeichen für eine einigermaßen gesunde Atmosphäre in der Kabine. Und deshalb, ja, war auch der stellvertretend prägend für mich. Einverstanden oder?
Sehr einverstanden.
Gut. Ja. Das beruhigt mich. Das erste Mal, dass meine Meinung geteilt wird in diesem Podcast. Jetzt machen wir dann wirklich, wirklich Schluss. Was müssen wir denn noch besprechen? Jetzt nach diesem kleinen.
Wir sind gefragt worden, man könnte sich Kadepp bitte mal des Themas annehmen, dass der Stadionsprecher nach dem Platzsturm heute mehrfach darauf hingewiesen hat, dass alle von den Spielerbänken runter sollen, dass das echt gefährlich sei. lässt mir keine Ruhe. Ja, das klingt so, als hätten die sich da hingesetzt und das sei gefährlich. Das ist aber nicht gemeint, sondern die sind tatsächlich auf das Plexiglas oben gestiegen und da gehüpft. Und wer sich an, ich glaube, es war gegen Düsseldorf, den Platzsturm erinnern kann, da sind Leute durchgebrochen durch die Plexiglasscheide und haben sich da ordentlich die Beine aufgeschnitten und verletzt. Also von daher, das ist tatsächlich gefährlich, wenn das Glas bricht.
Ja, Harry S. war das jetzt gerade, während vor 20 Minuten. Schau einer an.
Also jenseits dessen, dass ich den Platzsturm befremdlich fand, aber es ist halt, ja, im gegnerischen Stadion ein Platzsturm, wenn man 19. in der deutschen Liga-Hierarchie geworden ist.
Naja, ah, jetzt reden wir diese Meisterschaft der Schalker nicht schlecht.
Doch, ich finde die Einführung dieser Meisterschale so völlig absurd.
Ja, die ist völlig absurd.
Früher auch nicht gegeben. Ja. Warum muss man da so ein Ding überreichen? Ich meine, das noch absurder ist, dass der Sieger der Playoffs in England eine gewinnt. Das ist noch bescheuerter. Aber es ist halt, das finde ich, braucht's überhaupt nicht. Ich meine, ja, schön feiert einen Aufstieg, aber dann gibt's noch so Medaillchen, die dann alle umhaben und ja, also das ist halt so Pseudo-Inszenierung. Das hat ja. War echt nicht nötig.
Willkommen im modernen Fußball.
Ja. Die Altstadt hat gestern auch sehr, sehr schöne Schale vom BEV gekriegt als bayerischer Amateurmeister.
Ja, genau, die sind ja bayerischer Amateurmeister.
Bayerischer Amateurmeister.
Und dürfen deshalb im DFB-Pokal spielen.
Habt ihr Donata Hopfen getroffen im Stadion? Die hat ja die Schale überreicht, die DFL.
Sagt mal, ja. Nee, ich habe den Schalke-Fan bewundert, der 5 Bier auf seinem Kopf herumbalanciert hat. Das fand ich viel beeindruckender.
Und damit auch noch hoch und runter gegangen ist, während die Schale überreicht worden ist. Also das ist wirklich...
Das war für mich eigentlich so nach dem Salazar-Tor heute das beeindruckendste im Stadion. Was
ich finde, noch eins drüber ist das eigentlich. Das ja, ist eigentlich ein schon. Tor aus 58 Metern, hat schon jeder schon mal geschossen, aber 5 Bier auf dem Kopf balanciert.
Christian Aigler macht sogar 8 von 10.
Eben.
Christian Aigler könnte aber 8 Bier auf dem Kopf balancieren, vermutlich.
Ja, gut. Christian Aigler kann alles.
Ja.
Fast.
Außer den Mund halten als Trainer.
Genau.
Das kann er nicht.
Er ist zurückgetreten in
Unterreichenbach.
Unterreichenbach habe ich.
Um
warum?
Sich um seinen Gasthof zu kümmern. Ah. Oder ich weiß es nicht, das war Frage.
Achso, ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe den Text nicht gelesen. Ich habe bloß die Überschrift gesehen und Überraschung oder sowas. Oder noch irgendwas Clickbait-Trächtigeres stand da drüber und da ich da drauf nicht reinfall, weiß ich halt jetzt nicht. Das ist das Problem. Wenn man diesen Clickbait-Fallen entkommen will, erfährt man halt auch nichts. Das ist, naja. Weißt du, warum er zurückgetreten ist, Uli?
Nee.
Also auch nicht geklickt.
Nö.
Ja, dann wollen wir jetzt einfach so plump aufhören? Jetzt ist 20.25 Uhr, 5 Minuten hätte ich schon noch, aber...
Wir müssen
jetzt noch Jablonskis. Ja, und du könntest doch würdigen, dass der Flo und ich die fränkische Quizmeisterschaft gewonnen
haben. Oh ja, in der letzten Woche. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Aber ihr wart im Fachbereich Sport nicht sonderlich erfolgreich, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Wir haben sogar Flo die einzige drei. Fußballfrage.
Was ist denn los?
Also, sag mal, wie es war.
Ja,
oder stellt mir die Frage, ob ich sie beantworten kann. Das ist doch.
Wer ist der einzige Niederländer, der die Torjägerkanone in der deutschen Bundesliga gewonnen hat?
Und dann hat
bislang
Flo getippt auf Roy Mackay.
Mhm.
Und es war aber. Heieiei, zwei, die mich.
Das Dumme ist, dass ich mir auch nicht hundertprozentig sicher war. Ich hatte zwar den Namen, aber ich war dann auch wieder nicht so überzeugt davon, dass ich die anderen vier mit Rater überstimmt hätte. Und das war dann leider der Fehler. Also ich wusste, dass Roy Mackay damals die Torjägerkanone nicht bekommen hat in der Saison, weil ja ein gewisser Marek Mintal, glaube ich, dann ein Tor mehr hatte.
Ja. Dann würde ich. Würde ich sagen, Ruud van Nistelrooy, was wahrscheinlich auch falsch ist.
Denk mal an den heutigen Gegner.
Ja, Juri Mölders wäre mein zweites Ding gewesen.
Nein, das ist auch nicht falsch. Jetzt kommst doch mit irgendwie dem Kopf oder so.
Wen gibt's da noch? René Eichelkamp.
Kuhn-Prinz.
Der wahrscheinlich.
Huntelaar.
Ah, der Hunter.
Huntelaar. Ja. 2011, okay, glaube ich, ne?
Ja. Ja, ja, gut. Gut, dass ich da nicht dabei war. Aber ja, ihr scheint einige andere Dinge richtig gemacht zu haben.
Ja, es war ja schwer. Also wir haben auch nur 31 Punkte. Nee, 30 hatten wir, ne?
30,5.
Was nicht so viel ist, aber es war wirklich sehr schwer, sodass die anderen halt. Wir waren ja im Stechen noch mit zwei anderen Mannschaften und das hat dann mal gereicht.
Nervenstark seid ihr also auch noch. Naja, gut, das weiß man ja, nachdem ihr jede Woche diesen Podcast mit mir einigermaßen durchhaltet, auch wenn ihr jetzt schon fertig seid.
Frau Ich hab grad noch ein auf Insta ein Bild zugeschickt bekommen von einer Schülerin, die anscheinend auf dem Platz war und ein Foto von mir auf der Pressetribüne gemacht hat. Grüße.
Siehst du? Grüße. Ich habe dafür gerade eine Nachricht von Frau Geier bekommen, dass am Montag im Großraum Nürnberg das internationale Festival der Polizeipuppenbühnen startet. Finde ich auch sehr gut. Kommen Polizeipuppenbühnen noch zu euch auch an die Schule, Flo, oder seid ihr da? Seid ihr da schon zu weit weg?
Ich stelle mir das gerade vor und ich glaube, der einzige Grund, warum Polizisten zu uns kommen, ist um da hatten wir schon welche da, um Menschen mitzunehmen.
Ja, okay.
Also
Polizei, aber es ist schon Polizeipuppenbühnen.
Ja. Die Polizeipuppenbühne Nürnberg zeigt ihr aktuelles Stück Ping und der verlorene Ball. Siehste, haben wir doch noch einen Podcast-Bezug. Jetzt gefällt mir. Mehrere tausend Kinder werden dabei spielerisch das richtige Verhalten im Straßenverkehr lernen. Das internationale Festival der Polizeipuppenbühnen, das wird der Podcast. Der schönste im ganzen Jahr. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Wir müssen den Gag vom letzten Mal noch auflösen, oder?
Ja, es war...
Hatten wir da einen?
Bitte?
Da hatten wir einen, ach stimmt, da hatten wir einen.
Ja, es war Timo Gebhardt, der nicht in der Stadt der Menschenrechte, sondern in der Stadt der Friedensrechte, wie ich korrigiert worden bin auf Twitter, seine Karriere gestartet hat. Oder Friedensrechte waren es, ne?
Klingt gut.
Ja, glaub schon.
Ich bilde es mir auch ein. Müsste nochmal nachgucken, aber dazu bin ich jetzt zu faul, weil ich auf diesen Polizeipuppenbühnen-Ding hängen geblieben bin. Einen der Polizisten, der da mitspielt, den kenne ich sogar. Was man wahrscheinlich auch nicht verraten darf hier in diesem Podcast. Aber naja. Was macht ihr jetzt in der Sommerpause? In den 4 Wochen bis zum Restart? Restart, ey, ich sag heute Sachen wirklich, ich bin vollkommen.
Du bist auch echt.
Ich bin durch.
Ferienreif.
Ja. Robert Klaus kommt in den Podcast, will aber nicht mit euch.
Nur mit dir sprechen.
Mit euch sprechen. Das muss man vielleicht noch auf.
Ich hab gesagt, es sollte dir zu denken geben.
Ja.
Um es zu verstärken, ich habe in die WhatsApp, gemeinsame WhatsApp-Gruppe, die jetzt deinen neuen Titel braucht,
Das stimmt,
oh,
weil Tom Kraus weg ist. Aber können wir nicht Tom Kraus Ultras bleiben?
Können wir trotzdem natürlich
bleiben. Wir schauen mal, wo er hin wechselt.
Genau. Ja. Weil ich hab geschrieben, es sei wie mit den Büffeln und den Löwen. Man separiert halt das schwächste Glied der Herde.
Tja, das war... Da hab ich.
Da könnt ihr euch ein wenig unterhalten, wie geil die Saison war. Das ist doch auch
schön. Ja, ich glaube, wir analysieren...
Ohne Widerspruch.
Wir analysieren eure Saison in diesem Podcast. Und dann kommen wir zum Schluss.
Vielleicht hat er bis dahin ja ein Lied.
Ja. Also zum Start der Vorbereitung wird Robert Klaus uns hier den Fußball erklären. Oder das Leben, keine Ahnung. Naja. Das schade eigentlich. Ich hätte in größerer
Runde... Ich kann es aber auch verstehen.
Ich kann es tatsächlich auch verstehen, weil es doch immer etwas wirr zugeht hier in diesem Podcast.
Ja, ich glaube, er ist nicht so der Smalltalker, ne? Der möchte lieber Frage, Antwort und so halbwegs professionell das durchziehen, aber nicht.
Ich werde ihn in diesem Podcast zu überzeugen versuchen, dass das auch mal in großer Runde klappt und wir dann, wollt ihr mir irgendwelche Fragen mitgeben, die ich dann eh wieder vergessen habe, weil das Ganze erst in 4 Wochen stattfindet, aber,
nee, ne? Ich stell einen Katalog zusammen, den du da vorträgst.
Das wäre. Das wäre sehr gut. Also was macht ihr jetzt in den Sommerferien des Fußballs? In denen eigentlich eine WM hätte stattfinden sollen, wenn nicht irgendwelche Arschlöcher das Ding nach Katar vergeben hätten.
Ja, es ist Rock im Park steht vor der Tür. Gibt's ja ein paar. Arbeiten tun wir auch noch ein bisschen, ne? Also, irgendwas ist ja immer mit dem Club. Ist ja nicht so, dass das jetzt ab morgen dann, dass da die Jalousien runtergehen. Irgendwas gibt's ja immer.
Schön, das wäre aber doch, das wäre super Idee,
ja,
eigentlich.
Ja.
Du fährst einfach mal für 4 Wochen, macht niemand irgendwas.
Ja. Grüße an Sebastian Böhm, unseren Chef.
Keine Pressemitteilungen, gar nicht. Du erfährst nichts. Ja. Es ist einfach Nachrichtensperre für 4 Wochen und das war's. Das wäre und zwar weltweit. Einfach mal 4 Wochen nix.
Ich unterstütze dich bei dieser Kampagne. Mach eine Petition.
Käme vielleicht auch mal anderer Sport.
Ja, wie Rennradfahren. Oder so.
Oder Radball, oder?
Radball. Wir sind ja eine Hochburg hier im Radball.
Ja, den einen hatte ich als Schüler. Den einen dieser.
Einen der Mladis?
Genau.
Echt?
Ja.
Wahnsinn. Ja, hoffentlich warst du freundlich zu ihm, weil die retten uns seit Jahrzehnten den Lokalsport mit immer mal wieder überraschenden Meistertiteln.
Weltmeistertiteln, deutschen Meistertiteln.
Genau. Ja.
Ja.
Grüße. Ja. Wahrscheinlich eher nicht diesen Podcast einmal. Ja, du machst Abi gerade?
Ich gerade nehme ich mündliches Abi ab und dann in der Woche vor den Pfingstferien ist unser schriftliches Abi und dann wir haben ausnahmsweise nur 2 Wochen zum Korrigieren Zeit für Erst- und Zweitkorrektur. Das ist für mich als Englischlehrer ist das schaffbar. Für die Deutschkollegen weiß ich nicht, wie die das in 2 Wochen machen, weil es ist ja auch nicht so wie am Gymnasium, wo man pro Blick mal 15 oder 18 oder vielleicht mal 20 hat und das war's das, sondern die haben halt dann teilweise 2 Erst- und 2 Zweitkorrekturen. Die sind dann schnell bei 100 Abis.
Warum ist das so?
In 2 Wochen. Weil wir mehr arbeiten und mehr leisten als Gymnasiallehrer. Nein, es ist halt einfach.
Grüße an alle Gymnasiallehrer und LehrerInnen.
Ja, nein, wir haben einfach die Fristen zum Korrigieren sind deshalb so kurz, weil das ist jetzt mega uninteressant, aber es ist einfach
das ist auch eine schöne Überschrift für einen Podcast. Ja, das ist jetzt mega uninteressant. Ja.
Teile 347. Ja,
in anderen Bundesländern haben teilweise Fristen zum Einreichen der Zeugnisse, die sehr, sehr weit vorne sind, und Fachoberschulen in Zonenrandgebieten müssten dann immer sehr viele Abis schneller korrigieren und manche nicht, weil man kann dann einen Antrag auf verkürzte Korrekturzeit stellen und dann hat man sich irgendwann dazu entschlossen zu sagen, wir haben einfach für alle immer verkürzte Korrekturzeit.
Du hast wieder den Vögeln hinterher geschaut, war ja.
Tatsächlich sind hier schon die Rollos runtergezogen. Ich habe nur auf die Balken, die die Ausschläge eurer Stimmen zeigen, geguckt und kein bisschen mitbekommen. Aber das ist ein sehr schöner Abschluss. Ich wollte eigentlich noch wissen, wie das Niveau so ist im Abitur dieses Jahr, also in den mündlichen Prüfungen. Sind sie gut drauf, die SchülerInnen, oder?
Ja, ich habe jetzt also am Freitag, als ich da so abgehetzt in die Pressekonferenz kam, unvorbereitet und nicht mehr rechnen konnte, ich habe hoffentlich vorher richtig zusammengerechnet, da habe ich eine 13. Klasse geprüft, die waren sehr, sehr gut, aber das erwarten wir von unseren 13-Klässlern auch, nachdem die sich ja quasi qualifizieren müssen. Die können ja nicht einfach in die 13., sondern die brauchen einen gewissen Schnitt, um nach dem Fachabitur weitermachen zu dürfen.
Ich versuche mich gerade zu erinnern, was mein Thema im mündlichen Abitur war, aber...
Also ich habe Biokolloquium gemacht, das war schlimm.
Ich auch.
Ich glaube, ich habe tatsächlich Chemie gemacht über Kohlenwasserstoffe und das war okay, weil ich Chemie seit der Einführung von Kohlenwasserstoffverbindungen habe ich Chemie plötzlich kapiert, wo ich vorher immer ein 4- hatte und so, und dann kamen Kohlenwasserstoffe, wo man ein Strichchen da und eins da machen muss und dann ging's plötzlich. Aber ja, bei euch nicht so. Ja.
Nee, ich hatte nur ein halbes Jahr Chemie. Ich bin sowieso komplett raus.
Uli?
Ich hatte auch Biokolloquium.
Was hast du da gemacht?
Die erste Frage war, wie der Club gespielt hat am vergangenen Wochenende. Grüße gehen raus an meinen ehemaligen Biologielehrer, Herrn Ross in Pegnitz.
Grüße.
Was jetzt übrigens der Schwiegervater von unserem Kollegen Gloser ist, ne?
Ah. Ja,
okay. So klein ist die Welt. Ist,
ja. Aber ich habe gelernt, es kann nicht der Schwiegervater sein, weil er ist ja unverheiratet, deshalb konnte er keinen Reisepass für sein Kind kriegen.
Wie nennt man das dann?
Wann hat er denn dir die Geschichte erzählt? Mir, dass er.
Die hat er getwittert oder
auf Facebook.
Oder,
ja, er war sehr erstaunt über die vielen Reaktionen auf diesen Facebook-Post. Mir hat das nämlich erzählt, als ich in dem Westbad in Gostenhof, ist das Gostenhof oder Johannes? Naja, Grenzgebiet getroffen habe. Und ja, eine sehr absurde Geschichte. Aber sie ist gut ausgegangen. Ich glaube, jetzt hat er dann doch noch einen Pass bekommen fürs Kind.
Darf er ausreisen.
Wohin er will, hat er allerdings nicht verraten. In seiner
Hannover.
Ja, wahrscheinlich in seiner 400 Jahre langen Elternzeit. Das ist auch eine, naja, alles richtig gemacht, Herr Gloser. Ja, dann hören wir auf, oder?
Ja, mit dem Tipp an alle, wer nochmal FCN sehen will, der möge entweder am Freitag ins Max-Morlock-Stadion kommen, wenn die U21 das letzte Saisonspiel hat gegen den Vizemeister der Regionalliga Bayern. Bayern 2 oder am Sonntag, da spielen die Clubfrauen gegen Wolfsburg 2.
Die heute verloren haben, in Duisburg und im Wedau-Stadion spielen durften, was mich einigermaßen erstaunt hat, aber auch schön. Und wir können tatsächlich noch den Schluss machen, weil wir ja die Jablonskis der Woche noch...
Oh.
Also ich hatte meinen schon Dieter Schatzschneider. Deshalb als negativ gemeinter Jablonski der Woche. Ihr habt keine.
Mein Jablonski der Woche sind erzählende Affen.
Erzählende Affen? Ich bin versucht, das einfach so hinzunehmen, aber.
Das kann den Mythos nur noch entzaubern, wenn er da mehr ins Detail geht.
Doch zumindest ein, zwei Sätze, oder?
Es spannt so ein bisschen den Bogen, weil erstens geht es nochmal um den Andi, der ja doch quasi die Hauptfigur dieses Podcasts ist. Der hat mir nämlich dieses Buch empfohlen. Und dieses Buch geht um Narrative und warum der Mensch ein erzählender Affe ist.
Okay.
Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr gut.
Okay. Aha. Erzählende Affen heißt es. Erschienen im Dingsbums Verlag.
Du fragst Sachen.
Müssen wir dann immer noch dazu sagen. Am besten noch diese IS-Dingsbums-Nummer.
Diese ISBN-Nummer.
Ja. Solange du die raussuchst, kann der Uli nämlich noch nachdenken, was sei Jablonski. Oder sei
Jablonski. Ich hab nur positive Erlebnisse in der Woche.
Das ist doch schön.
Zwei Quiz gewonnen, Montag Barquiz, Donnerstag fränkische Quizmeisterschaft. Ich habe einen Aufstieg feiern dürfen gestern. In Bayreuth. Ich habe ein schönes Konzert gesehen am Mittwoch. Chuck Reagan im Z-Bau. Also ich kann mich über diese Woche, weiß Gott, nicht beklagen.
Was
so schlimmer in meinem Leben.
Ja. Na, bis darauf, dass du immer noch nicht weißt, wie man im Artikel im Content Management System von uns. Aber das ist ja nur ein Insider. Und
Erzählende Affen von Samira El Wasil und Friedemann Karik erschienen im Ullstein Verlag.
Siehste, das ist doch
auch das wäre ein schöner Podcast-Titel.
Erzählende Affen. Oh ja, das ist wirklich schwierig. Aber darf man das klauen aus Copyright-Gründen eigentlich? Aber ich überleg's mir jetzt mal in den nächsten.
Kannst es ja Erzählende Affen und 5 Bier auf dem Kopf nennen.
Ja, aber was ich habe schon wieder vergessen, was der andere sehr gute Titel gewesen wäre. Wisst ihr auch nicht mehr, ne? Ernsthaft? Ihr wisst auch nicht mehr? Oh Mann, ihr hört auch nicht zu bei diesem Podcast. Das ist wirklich eine
Wir haben es doch am Anfang gesagt. Wir sind uns überdrüssig. Jetzt ist Pause.
Wir machen mal Pause.
Ja,
Viel Spaß, wir hören uns in 4 Wochen wieder.
In 4 Wochen
dann. Ja.
Ciao.
Ciao.
Okay. Ciao.
Nur mit Robert Klaus, wir haben 5 Wochen Pause.
Juhu. Bis dann. Tschüss.
Servus.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.